Hallo und herzlich willkommen zu Psychologisch, dem Podcast für spannende Perspektiven aus der Psychologie. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Ich möchte heute gerne über das Thema psychische Gesundheit, psychische Krankheit sprechen. Was ist eigentlich gesund, was ist krank, was ist normal in Anführungsstrichen in dem Bereich? Ich denke, das ist ein grundlegendes Thema, ein wichtiges Thema und viele Menschen haben mit psychischen Problemen in ihrem Leben schon mal zu tun gehabt und es ist ja auch glücklicherweise medial auch immer mehr ein Thema, dem jetzt auch mehr Beachtung geschenkt wird. Und manchmal sind da natürlich auch so Tendenzen zu beobachten, dass vielleicht auch zu schnell pathologisiert wird. Da will ich mir einfach mal gerne mit euch anschauen, was sind da eigentlich so Grenzen, was sind da für Dinge, die es zu beachten gibt. Und beginnen würde ich ganz gerne einmal mit dem Bereich psychische Gesundheit. Was gibt es da eigentlich für Definitionen, für Konzepte? Und zwar habe ich da mal rausgesucht von der Weltgesundheitsorganisation WHO die Definition. Das ist eigentlich so die grundlegende Definition, an der man sich orientiert. Und zwar lautet die so: psychische Gesundheit sei ein Zustand des Wohlbefindens, in dem das Individuum seine Fähigkeiten und Potenziale nutzen kann, die normalen Lebensbelastungen bewältigen kann, produktiv und sinnstiftend arbeiten kann und sogar auch imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen. Ja, da sind jetzt verschiedene Aspekte genannt. Insgesamt fällt doch auf, dass die Definition, finde ich, recht, optimistisch ist, und es bleiben natürlich auch ein paar Fragen offen, ne? Also Zustand des Wohlbefindens, ja, finde ich schon eine gute Formulierung. Die Frage ist natürlich, muss ich mich dauernd wohlfühlen? Ne? Das ist schon mal so ein Fragezeichen. Also wir kennen das ja auch alle, dass wir mal schlechte Zeiten haben, und was genau ist damit eigentlich gemeint? Ja, und was sind normale Lebensbelastungen? Auch darüber gibt es zum Beispiel in den Diagnosesystemen, wo ich auch später noch zu komme, ICD und DSM, auch manchmal Kontroversen von Fachleuten. Und auch der Anspruch, sozusagen sinnstiftend arbeiten zu können und ja etwas zur Gemeinschaft beizutragen, das hört sich schon insgesamt ein bisschen idealistisch an, finde ich, ne? Also ich weiß nicht, ob jeder da so diese Definition erfüllt. Trotzdem ist es natürlich erstmal so eine Orientierung, ne? Eine andere Definition, beziehungsweise Definition nicht. Es ist ein Zitat von, möchte ich gerne mal nennen, von Sigmund Freud, wahrscheinlich den meisten bekannt, der Begründer der Psychoanalyse. Und der hat unter anderem mal gesagt, der Sinn der Psychoanalyse, also als Behandlungsmethode, muss es sein, neurotisches Unglück in alltägliches Unglücklichsein zu verwandeln. Und das finde ich eigentlich ein ganz nettes Zitat, das ist auch so ein bisschen typisch Freud, das ist ein ganz anderer Anspruch dahinter, ne? Also der spricht dann so vom alltäglichen Unglücklichsein. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ne, was meint er genau damit? Aber ich glaube, damit, das geht einfach ums Prinzip, ne? Damit wird einfach so ein bisschen ausgedrückt, dass wir im Alltag einfach auch nicht ständig glücklich sind, ne? Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, weil dieses Glücklichsein wird auch, finde ich, beobachte ich, gesellschaftlich sehr betont. Es gibt ja auch die positive Psychologie, da kommen wir in der nächsten Folge nochmal drauf zu sprechen. Und dieser Anspruch, glücklich zu sein, ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, beziehungsweise ist einfach auch nicht realistisch, weil glücklich sein, also unter glücklich sein verstehe ich oder verstehen viele andere auch so einen Zustand von, ja, Euphorie schon fast. Also ein klassisches Beispiel ist immer, dass man sagt, wenn wir verliebt sind, dann fühlen wir uns sehr glücklich, ne? Und dann, es gibt auch Kollegen, die sagen, das ist eigentlich so ähnlich wie eine Zwangsstörung, auf jeden Fall wie ein krankheitswertiger Zustand. Ist natürlich jetzt überspitzt gesagt, weil es gibt ja keinen Leidensdruck in aller Regel, sondern das ist ja was Positives, wird positiv subjektiv auch erlebt. Aber da sind wir in einem Zustand, den wir auf Dauer gar nicht aushalten können, auch hormonell. Und der einfach nicht unserer Natur entspricht, auf Dauer in diesem Zustand zu sein. Das wäre ein bisschen krass. Deswegen ist sowas wie Wohlbefinden und Zufriedenheit schon ein bisschen niederschwelliger formuliert und vielleicht auch angemessener. letztendlich hat Freud dann auch noch mal was anderes zur psychischen Gesundheit gesagt und nennt so drei Bereiche, an denen man sich orientieren kann, die seiner Meinung nach dafür sprechen, dass jemand psychisch gesund ist. Und zwar ist das einmal die Liebesfähigkeit, die Leistungs- bzw. Arbeitsfähigkeit und Genussfähigkeit. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen oberflächlich definiert, aber es bietet eine grobe Orientierung auch, wenn wir es auch so mal so ein bisschen an so harten Fakten auch festmachen, was zum Teil auch notwendig ist, ne? Dass man auch schaut, wie kommt jemand auch im Leben zurecht? Also, ne, ist da jetzt irgendwie auf Dauer gar keine Arbeitsfähigkeit gegeben, aus psychischen Gründen, dann ist das natürlich auch schon ein Hinweis darauf. Okay, so viel erstmal zu den Definitionen oder Gedanken zur psychischen Gesundheit. Das war so das Wichtigste, was ich dazu auch rausgesucht habe. Wenn wir dann zur Krankheit übergehen, gibt es auch wieder eine Definition der Weltgesundheitsorganisation. Und zwar sprechen die dann von Symptomen, die auf individueller oder auf Gruppenebene oder auf sozialer Ebene mit Beeinträchtigungen verbunden sind. Und das ist eben das Wichtige. Also Symptome ist ja klar, es muss ja irgendwas vorliegen. Und gleichzeitig ist das aber mit Beeinträchtigungen verbunden. Und das kann auch ja eben im sozialen Rahmen zu Beeinträchtigungen führen. Allerdings ist es so, dass man sich relativ einig ist in der Fachwelt, in der klinischen Psychologie und Psychotherapie, dass dieser sogenannte subjektive Leidensdruck eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen natürlich, wenn es um die Frage geht, ob eine Psychotherapie indiziert ist, weil gegen den Willen oder wenn jemand sich nicht wirklich krank fühlt, ist dann auch schwer, was auszurichten. Ne, das ist ja klar. Die Frage ist auch, ob man das für die Definition von psychischer Krankheit so absolut sagen kann. Denn wie wir jetzt gleich sehen werden, es gibt natürlich da auch ein paar Probleme mit. Also es macht natürlich total Sinn zu sagen, subjektiver Leidensdruck muss gegeben sein, weil das schützt natürlich auch davor, dass wir irgendwie Menschen, die nicht leiden, irgendwie den Stempel aufdrücken, krank zu sein. Ja, ich sag mal so klassisches Beispiel, also es gab mal Zeiten, wo in denen Homosexualität auch als psychische Krankheit definiert war. Und da ist der Leidensdruck gegebenenfalls da, aber natürlich nur durch die soziale Diskriminierung und nicht durch, in Anführungsstrichen, das Symptom Homosexualität an sich. Ja, und deswegen macht es schon Sinn, auch so darauf zu beharren, zu sagen, es muss ein subjektiver Leidensdruck da sein. Aber es gibt natürlich auch Störungen, wo sich alle einig sind, dass das krankheitswertig ist, die nicht so sehr mit einem subjektiven Leidensdruck einhergehen. Und da möchte ich mal kurz zwei Beispiele nennen. Zum Beispiel die bei Essstörungen, vor allen Dingen bei der Anorexie, und bei der Bulimie nicht so sehr, aber bei der Anorexie ist es ganz häufig so, dass die Patienten von sich aus also eher nicht sagen, dass sie leiden unter dieser Symptomatik, ne? Also vielleicht unter sekundären Symptomen, wenn es auch geht ja auch oft mit Depressionen einher oder manchmal auch nicht, weil eben durch die Anorexie so eine tiefer liegende Traurigkeit auch abgewehrt wird. Und da ist nämlich die Symptomatik hat einen gewissen überkompensatorischen Charakter, also die hat eine ausgeprägte Funktionalität. Das bedeutet, dass dadurch was reguliert wird, was vielleicht noch vor schlimmeren psychischen Zuständen irgendwie schützen soll. Unbewusst. Und das ist alles nichts, was jetzt so eine bewusste Entscheidung ist. Aber unbewusst läuft das so ab. Ja, also diese Rituale, das zwanghafte Beschäftigen mit dem Essen, mit Kalorien und vor allen Dingen auch die Kontrolle über den eigenen Körper. Diese Symptome, ich will da jetzt nicht genau drauf eingehen, denn da wird es eine gesonderte Folge zu geben, die gehen oft bei den Patienten einher mit einem Kontrollgefühl, mit einem Sicherheitsgefühl und mit einem höheren Selbstwertgefühl. Und das ist ein gewisser Krankheitsgewinn für die. Und deswegen ist das, sag ich mal, im Unterschied zu einem klassisch depressiven Patienten, der immer sagen würde, in aller Regel zumindest, ne, ich leide darunter, bitte helfen Sie mir, mir geht das schlecht. Gibt natürlich da auch Ausnahmen, wo das erstmal versucht wird zu verleugnen, aber das ist schon nochmal, ne, ich will den Unterschied da einfach verdeutlichen. Und deswegen reden wir da auch von Störungen mit Kompensationscharakter beziehungsweise Überkompensationscharakter. Anderes Beispiel wäre der Narzissmus. Das ist auch ein sehr komplexes Thema, das in gesonderten Folgen einmal unter die Lupe genommen werden muss, weil da gibt es auch ganz viele Mythen und unterschiedliche Auffassungen dazu. Aber was man so unter klassischem Narzissmus im Sinne einer Störung versteht, da kann es gut sein oder ist es typisch, dass derjenige da selber nicht so sehr drunter leidet, sondern das Umfeld gegebenenfalls mehr darunter leidet. Und da ist natürlich die Frage, ja, ist das jetzt dann krankheitswertig? Ich bin der Meinung oder meiner Erfahrung nach ist es so, dass Menschen mit wirklichen Persönlichkeitsstörungen, also wo man auch wirklich von einer Störung redet, und da muss die Schwelle auch sehr hoch angesetzt werden, da kommt es dann doch auch oft zu Leidensdruck, da kommt es zu sozialen Schwierigkeiten, ja, da kommt es dann zu ausgeprägten Konflikten mit anderen Menschen und dadurch entsteht dann auch ein sekundärer Leidensdruck, ne, wenn die Integration in die Gesellschaft nicht gut läuft und so. Bei jemandem, den man jetzt als Narzissten bezeichnen würde, der trotzdem seine Dinge irgendwie auf die Reihe kriegt, und ich erinnere da nochmal an das Zitat von Freud, oder an die Definition, ne, mit der Liebesarbeitsgenussfähigkeit, der irgendwie im Leben noch zurechtkommt, da muss man schon fragen, ne? Haben wir da jetzt das Recht? Ist es angemessen oder ist es überhaupt auch zutreffend? Mal ganz abgesehen von dem moralischen Aspekt, ist es zutreffend, da von einer Störung zu reden? Das mal als zwei Beispiele einfach, um das Prinzip klar zu machen oder um klar zu machen, es ist nicht so eindeutig im psychischen Bereich immer, ne? Und es erfordert auch Erfahrung und Wissen in dem Bereich, um vernünftig diagnostizieren zu können und das auch im Hinterkopf zu behalten. Und ein relevanter Aspekt ist eben, wie schwer die Symptomatik ist, ne? Und das muss man sich vorstellen wie auf einem Kontinuum von leicht bis schwer, das eben für unterschiedliche Symptome. Viele psychopathologische Symptome haben im gesünderen Bereich mildere Ausprägungen. Ne, also klassisch, das kennen wir, glaube ich, alle bei einer Depression. Jeder ist mal traurig, niedergeschlagen, gegebenenfalls auch antriebslos. Das ist noch relativ eindeutig. Und Narzissmus, habe ich gerade drüber gesprochen. Narzissmus ist nicht per se pathologisch. Also wir haben alle narzisstische Bedürfnisse. Ist auch immer die Frage, wie die definiert werden. Das ist nicht Narzisst, entweder ja oder nein. Wir haben alle auch so unsere narzisstischen Thematiken, mehr oder weniger und in unterschiedlicher Form. Oder ein anderes Beispiel bei Zwangsstörungen, ja, im gesünderen Bereich. Rituale, Gewohnheiten, die wir haben, die aber nicht als krankheitswertig zu sehen sind. Oder selbst bei der paranoiden Schizophrenie, also der Krankheit im psychiatrischen Bereich, die so als die schwerwiegendste auch gilt, im gesünderen Bereich, ne, Misstrauen, je nachdem auch, wie das Ausmaß ist, ja, achtsam sein, aufpassen, so, und auch die Angst, die bei Schizophrenen einfach sehr, sehr massiv ist. Angst ist auch ein Phänomen, ne, was im gesunden Bereich, was zum Leben dazugehört. Also es ist oftmals eine Frage des Ausmaßes, ja, und auch der Kombination mit anderen Symptomatiken oder auch mit anderen Eigenschaften, Kombination auch mit Ressourcen, die darüber letztlich entscheiden, ne? Ab wann sprechen wir jetzt von der psychischen Erkrankung? Was ist krankheitswertig? Des Weiteren würde ich noch gerne darauf aufmerksam machen, dass es ja auch einen kulturellen Einfluss gibt, einen gesellschaftlichen Einfluss darauf, was als krank definiert wird. Ich hatte vorhin schon das Beispiel mit der Homosexualität. Wir haben auch jetzt in den diagnostischen Manualen noch sexuelle Störungen, unter anderem Sadomasochismus. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das da gestrichen wird. Das findet auch in der Praxis gar keine Anwendung, das wird nicht diagnostiziert. Das ist auch sowas, was ja mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert ist und ja, sogar zeitweise auch so einen Hype hatte. Und das ist, daran sieht man, dass es eben auch einen Einfluss hat, ne? In welcher Gesellschaft wir leben. Soweit erstmal dazu. Vielleicht würde ich noch ganz gerne darauf eingehen, was das eigentlich mit diesen Diagnosesystemen auf sich hat, kurz. Ich denke, jeder, der sich mal mit psychischen Krankheiten befasst hat, dem ist das ein Begriff, das ICD, die internationale Klassifikation von Krankheiten, ICD-10, eben die psychischen und das DSM, das Diagnostische und Statistische Manual von den Amerikanern. Und daran wird sich auch orientiert, und das ist ja auch in Deutschland für die Krankenkassen relevant, bei einer Psychotherapie. Und da gibt es auch viel Kritik dran an diesen Systemen, auch zu Recht. Also zum einen ist es so, dass diese Systeme eigentlich den Anspruch haben, dass sie rein deskriptiv, also rein beschreibend, die Symptomatiken darstellen wollen und keine Angaben machen zu den Ursachen wollen. Das ist aber oft in der Realität gar nicht der Fall. Klassisches Beispiel ist die posttraumatische Belastungsstörung. Da ist also per Definition schon das traumatische Erlebnis Voraussetzung für die Störung. Und es gibt auch andere Beispiele, an denen das nicht so gelingt, diese Trennung. Des Weiteren ist es so, dass es mir wichtig ist zu betonen, diese Diagnosen sind keine Naturgesetze, sondern es sind Konventionen. Also es wird festgelegt, es werden verschiedene Gruppen von Störungen festgelegt, weil man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Depression, weil wir definieren die so, weil diese Symptome sehr häufig bei Menschen zusammen vorkommen, gruppiert. Und deswegen sagen wir, dem geben wir jetzt den Namen Depression. Aber bei anderen Geschichten wird es schon ein bisschen komplizierter. Stichwort Persönlichkeitsstörung. Da werden verschiedene Persönlichkeitsstörungen versucht, voneinander zu unterscheiden. Was auch Sinn macht, man möchte ja auch versuchen, da irgendwie ein System in Ordnung im gewissen Maß zu schaffen und auch zu unterscheiden. Aber zum Teil auch ein bisschen willkürlich. Es gibt da sehr viel Überschneidung. Und bei manchen Patienten ist es dann eigentlich schon so, die haben dann gleich 5 Persönlichkeitsstörungen eigentlich, ne, wenn man danach gehen würde. Und das darf man dann halt eben nicht so verstehen, dass das jetzt irgendwie so eindeutig ist und diese Kategorien einfach auch nicht allzu ernst nehmen. Sie sind eine Orientierung. Ich sage immer, ein bescheidener Versuch, da ein bisschen Ordnung auch herzustellen, ne? Und auch bei den Angststörungen, also Depression und Angst geht auch ganz oft zusammen, ne? Miteinander einher. Und das so streng, so strikt zu trennen immer, das ist oft ein bisschen zwanghaft und ein bisschen rigide und schematisch. Deswegen möchte ich einfach das betonen. Vorteile, wie ist es eigentlich, wenn wir eine Diagnose bekommen? Also was hat das für Vorteile für den Patienten und was für Nachteile? Zum einen ist es so, dass es natürlich eine gewisse Erleichterung in sich trägt. Und zwar hat man ja dann erstmal einen Namen. Einen Namen für den Leidensdruck. Also, und damit geht halt auch oft so das Gefühl einher, ja, das haben natürlich auch andere, ne? Und so, ich habe einen Namen dafür. Das ist ein Stück von Kontrolle, von Sicherheit, was dadurch hergestellt wird. Und deswegen ist es auch sinnvoll. Es wird nur problematisch, wenn man das als zu sehr als Schicksal versteht und auch gar nicht mehr so dann in Kontakt kommt, was hat das eigentlich mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun. Und da ist mir häufig aufgefallen, dass es da oft auch so eine zu starke Identifikation mit der Krankheit passiert. Wir haben das natürlich da auch wieder besonders im Persönlichkeitsbereich. Also zum Beispiel der Satz, ne, ich bin Borderliner, das hört man häufig. Und das bei Menschen mit dieser Borderline-Problematik wird dann diese Diagnose zum zentralen Bestandteil der Identität, also oft auch zum größten einfach, ne? Das ist dann auch wieder Ausdruck der Krankheitswertigkeit, ne? Aber das ist dann vielleicht auch manchmal schwer, diesen Teil der Identität wieder loszulassen, weil man dann auch irgendwie an dieser Diagnose so festhängt. Es gibt dazu auch einen Begriff, habe ich letztens festgestellt, seit neuestem, so wie ich das verstanden habe. In der Psychoanalyse spricht man jetzt vom 4. Krankheitsgewinn. Also diese Identifikation sei der 4. Krankheitsgewinn. Das fand ich auch ganz interessant. Zum anderen haben Diagnosen natürlich immer das Potenzial, auch zu stigmatisieren. Es wird oft auch also als Abwertung benutzt. Zum Beispiel, wenn über Narzissten gesprochen wird, das ist ja schon fast ein Schimpfwort geworden. Und da gibt es ja auch ganz viele Narzissmus-Experten, sogenannte, die darüber berichten im Internet und so. Und da werden solche Worte benutzt wie toxisch oder so. Das sind jetzt die, vor denen wir uns irgendwie in Acht nehmen müssen, wo wir aufpassen müssen und so. Da sieht man also, was das auch, ne, für Nachteile haben kann. Grundsätzlich ist es eben so, dass eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, klinische Erfahrung vonnöten ist und klinisches Verständnis, um da auch unterscheiden zu können, ne, ab wann ist jetzt was krankheitswertig. Bei Laien ist es oft so, ist ja auch nachvollziehbar, dass man schnell Diagnosen erkennt. Und wenn man sich nur das durchliest, was da steht in den Manualen, ohne klinische Erfahrung und so, dann treffen da schnell auch mal Dinge zu, ne? Und trotzdem ist es eine Frage des Ausmaßes, ob wir da schon von Krankheitswertigkeit reden. Ich denke, dass ich soweit da alles Wichtige erstmal zusammengefasst habe. Zu den einzelnen psychischen Erkrankungen werde ich im Verlauf dieses Podcasts in anderen Folgen auch noch zu sprechen kommen. Heute sollte es erstmal nur darum gehen, ein paar Gedanken zum Thema gesund, krank, normal darzustellen und näher zu bringen und auch ein bisschen dazu zu ermutigen, manchmal ein bisschen kritischer darauf zu schauen, was so an Diagnosen durch die Welt geht, auch im Internet und so. Und ich hoffe, dass ich das euch näher bringen konnte heute. Dann freue ich mich, dass ihr dabei wart, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, und sage erstmal bis dahin tschüss und alles Gute.